Das hier ist Rollen mit den Besten. Der Pen & Paper Podcast für Einsteiger, Neugierige und Veteranen. Feinster Nerdshit für deine Ohren. Mit Torge und Flo.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rollen mit den Besten. Ich bin Torge und mir ganz remote gegenüber sitzt Flo, der gerade so schön mit seinem Kopf mitwippt bei meiner kleinen Anmoderation. Hallo Flo, was geht?
Hi, remote Torge, na?
Ja, das ist eigentlich auch immer schöner, wenn wir uns so persönlich haben, aber manchmal dann sind wir eben doch nochmal räumlich und örtlich getrennt, aber das soll uns jetzt nicht aufhalten, abzuliefern, denn ihr wisst ja, die Rollen mit den besten Boys bringen jeden Donnerstag eine neue Folge und das soll auch diesen Donnerstag wieder soweit sein und deshalb, ja, herzlich willkommen, was geht ab, Flo, mit dem Autofahren war scheiße am Wochenende, oder?
Ja, irgendwie Kühlflüssigkeit zu wenig, bla bla, Kontrollleuchten, nichts dabei gehabt und so 4 Stunden gebraucht, glaube ich, anstatt 2 gefühlt. War schon nervig, aber ja, hat funktioniert, mein Gott. Wie war es bei dir so am Wochenende?
Ich weiß auch so, wie wir dann die B73 lang gefahren sind und ich dann auf einmal so zu Rabea meinte so, ey, guck mal, da waren gerade Flo und Johanna, die sind uns entgegengekommen. Und dann war man irgendwie so gut gelaunt und dann irgendwann kriegt man nur so eine halbe Stunde später von euch diese Nachricht irgendwie so, ja, Auto kaputt gefühlt. Ja, hört man natürlich nicht so gerne. Und ja, die Strecke zwischen Cuxhaven und Hamburg, die ist einfach auch verteufelt. Normalerweise fahre ich sie gerne, aber in letzter Zeit ist einfach immer so viel los, dass man alleine, um aus Hamburg rauszukommen, irgendwie ewig braucht. Ja, aber deswegen ist es auch schön, wenn man mal nicht aus Hamburg raus muss, so wie wir letztens und gesagt haben spontan, hey, wir gehen ins Kino und haben Dune geguckt. Da hast du mich ja noch so ein bisschen angefixt für so, ey, heute Abend Kino oder was? Und ich dachte so, stimmt, da geht ja was los.
Ich bin immer noch schockiert, dass es im UCI 15,60 Euro pro Person gekostet hätte und im Cinemax waren es 6.
Ja, also ich bin immer noch davon ausgegangen am Anfang, dass das ein Bug war, als ich gebucht habe. Quasi irgendwie so 4 Personen für 24 Euro, dachte ich so, okay. Habe ich hier irgendwo Kinderpreise angeklickt oder steht da irgendwo beeinträchtigte Sicht oder so? Aber nee, das hat alles geklappt und als wir dann auch auf den Stühlen saßen, dachte ich so, krass, okay, das ist irgendwie der günstigste Kinobesuch seit irgendwie 2004 gefühlt. Hat geklappt, aber du hast auch irgendwie ein Schild gesehen im Cinemax, ne? Dass das jetzt irgendwie ab jetzt der Standardpreis ist oder was?
Ja, da stand irgendwas mit neue Welt, neues Kino, keine Ahnung, wegen Corona und so, aber ja, war halt geil günstig, ne?
Vielleicht auch nur so eine Aktion zum Start, irgendwie, um die Leute ranzulocken, vielleicht.
Wir hatten ja trotzdem Logeplätze und so. Und ja, Dune, ne? Wahrscheinlich haben das jetzt viele von euch da draußen auch schon gesehen. Aber, Alter, ist das fette Scheiße gewesen.
Ja, also wer es nicht gesehen hat, es lohnt sich. Das war ein richtig, richtig krasses Kinoerlebnis. Vor allem, wenn man eben auch so lange nicht mehr im Kino war. Ne? Also ich habe das ja noch mitgemacht letztes Jahr und habe mir Tenet angeguckt, als es dann ging. Der ja auch so ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, muss man ja auch mal sagen. Aber wenn der nicht gewesen wäre, dann wäre das quasi ja fast 2 Jahre ohne Kino gewesen. Und dann jetzt mit so einem wirklichen, ja fast schon Straßenfeger, wie man das auf Altdeutsch sagen könnte, Dune von Denis Villeneuve oder Denis Villeneuve, richtig krass. Hat richtig viel Spaß gemacht. Länge fand ich total okay. Ich habe das Buch mal angefangen zu lesen, habe es nicht weit geschafft. Aber bin jetzt tatsächlich wieder so ein bisschen motiviert, mir das nochmal anzugucken, weil ich glaube, dass das ein richtig spannendes Universum ist.
Ich war da auch früher schon mal, ich weiß noch, ich habe als Kind so einen Command & Conquer-Verschnitt gehabt, wo du halt in dieser Dune-Welt spielst. Ich glaube, du konntest als Haus Harkonnen oder als Haus Atreides spielen. Und da, ich weiß nicht, ob du früher mal Command & Conquer gespielt hast, aber da waren die Zwischensequenzen mit richtigen Schauspielern.
Ich erinnere mich, ja.
Und so richtig trash, ne, so richtig schlecht. Und da war dann auch dieser dicke, rothaarige Baron, der immer so durch diesen Bildschirm geflogen ist, meinte so, ah ja, wir müssen da jetzt angreifen und hier und da und sonst passiert das, keine Ahnung. Und ich fand es halt als Kind extrem krass damals so. Und das hat mich schon so, ich kannte Dune zu dem Zeitpunkt gar nicht. Ne? Ich dachte, es war so geil, Sandwürmer und so shit, das ist irgendwie cool und ballert da rum und das ist ein dicker fliegender Mann, das ist irgendwie auch witzig und keine Ahnung.
Wofür man so einen kleinen Floh begeistern kann, ne?
Ja, damit wurde ich dann schon so vorkonditioniert, hab dann später irgendwann so die Romane gesehen, dachte mir so, hä, aber den Scheiß kenne ich irgendwoher. So sofort Flashbacks da an dieses komische Game gehabt. Mir das damals dann nämlich gegönnt. Und dann auch, ich habe auch immer mal dieses, es gibt ja ein altes Pen and Paper zu Dune. Nie gespielt, weil das angeblich richtig schlecht ist, weiß ich nicht. Aber ich habe mir nochmal so online die Bilder davon angeguckt, so schon sehr seiner Zeit. Aber irgendwie halt einfach so cool, ne? Und dann war das da dieser Film, mit dem ich auch irgendwie, ja, da konnte ich irgendwie viel abverlangen. Ich war ja auch irgendwie drin in dieser Lore und so. Und ich fand, es sind auch nur Sachen irgendwie passiert auf dem Bildschirm, wo ich mir dachte, so geil, so, oh, verstehe ich, war ja nice. Und es war ein geiles Kinoerlebnis. Der Sound absolut brutal, die Musik einfach so on point gewesen die ganze Zeit. Und die Effekte, Bilder und so. Oder? Ich meine, wir haben jetzt im Deutschen geguckt. Ich muss das nochmal im OV gucken, weil ich fand den Synchronsprecher von Jason Momoa zum Beispiel einfach so ungut. Und dadurch hat er mir so eine Playboy-Stimme gehabt, die einfach nicht so zu dem Charakter gespielt hat, Charakter gepasst hat. Aber ich könnte das Ding sofort nochmal gucken. Also ohne Probleme.
Definitiv. Also ich gebe dir da recht und ich wäre auch tatsächlich auch dabei, den dann im OV nochmal zu gucken. Weil das war schon, das war wirklich ein Ereignis. Kann man nicht anders sagen. Also das hat super viel Spaß gemacht, war auch sehr fesselnd und ja, und es fing eben an damit, also ohne jetzt zu spoilern, aber dass dann der Schriftzug kam, Dune Part 1. Und das lässt ja jetzt auch Spielraum natürlich offen, dass das weitergeht. Und Dune ist ja bekanntlich eine Buchreihe, die, was sagtest du, über 20 Bücher mittlerweile zählt?
Nein, das gab doch von dem Dude selber Bücher.
Ah, der Frank Herbert, ne?
Ja, und dann hat noch jemand da mehr zugeschrieben. So, aber wie viel das jetzt waren, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall, da geht was.
auf jeden Fall geht da was und das ist ein Riesenuniversum.
Also ich bin jetzt gerade auf der Wiki-Seite und hier sind jetzt, ist viel, das ist schon viel.
Reicht dann vielleicht auch, ja. Ich habe, also ich erinnere mich, dass einer meiner ersten Berührungspunkte mit Dune war, auf der einen Seite halt die Buchempfehlung von einem Freund und auf der anderen Seite hatte ich das irgendwann mal mitbekommen durch eben die einschlägigen Nerd-Seiten, die man so ein bisschen im Netz verfolgt, dass es da mal einigermaßen viral ging, dass so ein Dune-Brettspiel nochmal irgendwie gecrowdfundet wurde, mhm. Was es wohl früher mal gab und dann super rar geworden ist, obwohl das eben so beliebt war. Und jetzt gibt's das wieder, ne? Also soll wohl auch recht komplex sein. Genau, aber du hast eben gerade schon gesagt, Dune Pen and Paper, meinst du, dass da vielleicht auch nochmal dieses Franchise davon profitieren könnte?
Oh, ich weiß ja nicht. Also ich kann es mir richtig gut vorstellen, weil eigentlich ist genug da, dass du irgendwas was machen kannst, das funktioniert. Irgendwie ballert jetzt auch gefühlt jedes Franchise dann welche Pen and Paper Spiele raus. Und so wie dieses grottenschlechte Fallout Pen and Paper. Also das ist einfach mir auch persönlicher Schmerzen zugefügt, weil ich das Universum mag und das Setting mag und ich mag die Geschichte und was das so verkörpert. Und dann ist halt so ein Produkt, das irgendwie auf die Beine gestellt und verkauft wurde, weil das passt jetzt gerade in die Nische und wir können das mal rausballern, aber es ist einfach, ja, I don't know, einfach ein Reskin von was anderem, fühlt sich nicht richtig an und ist dann halt einfach nur so, ja, kacke und wahrscheinlich der Grund, warum es niemals ein gutes Fallout bei einem Paper geben wird.
Ich glaube, das ist ja auch einfach wichtig, dass man, also das Ziel muss ja sein, am Ende einen, wenn du jetzt sagst, du bist jetzt irgendwie halt so ein Franchise von einem Film oder einer Serie, muss ja das Ziel nicht nur sein, irgendwie einen Pen and Paper zu kreieren, das in diesem Universum spielt, sondern auch ein Pen and Paper zu kreieren, was sich lohnt, auch zu spielen, wenn dieses Universum nicht ganz so wichtig ist. So, das ist, glaube ich, aus meiner Sicht etwas, was, ja, was auf jeden Fall essentiell wichtig ist, wenn du irgendwie auch so einen Widerspielcharakter da drin haben möchtest.
Ja, absolut. Daher, ja, ich meine, du hast es ja, man hat es ja auch so bei Filmen, Videospielen, keine Ahnung, wo man sich einfach nur so auf das auf der Lizenz, die man hat, verlässt und sagt, so die Lizenz, die trägt das jetzt, wir müssen gar nicht krasse Qualität abliefern, weil da steht Star Wars drauf oder so.
Das kann ja auch bei vielen Produkten funktionieren, aber ob das jetzt bei sowas Komplexem wie einem Pen and Paper geht, ist natürlich auch eine Frage.
Ja, keine Ahnung. Also es ist, glaube ich, auch von den Leuten so abhängig. Ich meine, ich kenne ja auch so, weiß ich nicht, beim Gaming Fanboys und Fangirls, so wo du gefühlt das am wenigsten optimierte Produkte auf den Rechner oder auf die Konsole werfen kannst, aber dann ist es halt FIFA oder Call of Duty und das wird halt dann trotzdem gesuchtet, ne?
Ja.
So, und wenn das den eigenen Ansprüchen bei diesen Leuten halt, wenn das halt ausreicht, wenn das die dann da befriedigt, dann ist das doch voll toll für die, dann haben die da was gefunden, wo die jedes Jahr 80 Euro raufwerfen können. Aber ich sehe mich da jetzt überhaupt nicht. Keine Ahnung, ich habe so Quatsch wie Call of Duty Warzone mal ausgetestet, aber uff, nee. Einfach, glaube ich, einfach nicht mein Qualitätsanspruch an solche Spiele, die ich da habe. Aber ich meine, Dune könnte, glaube ich, auch nochmal ein gutes Videospiel vertragen. Und Dune könnte auch noch viel mehr Filme und Serien vertragen. Ich glaube, da geht was. Und vielleicht wäre das ja auch irgendwie spannend, dass wenn dadurch jetzt, I don't know, vielleicht kommt ja mal eine Serie und die machen diese Geschichte ein bisschen weiter, als sie jetzt schon ist. Weil was jetzt passiert, kenne ich. Bin ich mir relativ bewusst, was da jetzt als nächstes kommen wird. Aber keine Ahnung. Also ich will jetzt nicht sagen, macht ein Game of Dune. I don't know. Aber vielleicht geht da ja noch was, wer weiß.
Ja, dürfte auf jeden Fall spannend werden. Ich meine, wenn sich der Film jetzt gut verkauft, dann öffnet das sicherlich auch dann die Tore für andere kreative Köpfe, die sich da vielleicht irgendwie draufsetzen wollen. Ja, krass. Und ich meine, es gibt ja auch, um da jetzt mal so einen kleinen Übergang zu finden, auch andere Franchises, die auch immer noch neue Produkte hier und da mal abwerfen. Unter anderem natürlich ganz berühmt und ganz beliebt in den letzten Jahren auch immer mal wieder in der Kritik gewesen aufgrund der Autorin Harry Potter. Wir haben in der letzten Zeit...
Das sagt mir jetzt nichts.
Nee, das ist auch, es ist so ein Scheiße. Flo, du bist...
Da habe ich dich rausgebracht.
Du erwischst mich dann manchmal so offen, weißt du, da habe ich mir so eine Moderation im Kopf zurechtgelegt, ne, was schon schwer genug ist. Und dann kommst du um die Ecke und stellst mich am Bein. Dankeschön. Sehr froh, dass du da gerade im 100 Kilometer entfernten Hamburg sitzt. Mann, nein, also Harry Potter, man kann es mögen, man kann es lieben, man kann es auch einfach so akzeptieren als das, was es ist, man kann es kritisieren. Wir haben jedenfalls Harry Potter Kampf um Hogwarts gespielt, also mal weg von Pen and Paper. Ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass wir jetzt zumindest ganz kurz einmal anreißen, dass wir ein, ja, herkömmliches Brettspiel gespielt haben, wobei das ja schon auch dann eher in die Richtung Deckbuilding geht. Und ja, und das haben wir gespielt. Wir sind noch nicht ganz durch. Aber es hat auch auf jeden Fall viel Spaß gemacht, finde ich. Also wir haben da echt ein paar Mal knifflig dran gesessen, weil man immer wieder neue Herausforderungen da bekommt. Das Spiel von Durchgang zu Durchgang komplexer wird. Man muss sagen, es gibt quasi die Möglichkeit, dass man alle 7 Schuljahre durchspielt. Und und wir sind jetzt beim 6. Ne?
Ja, genau, das haben wir letztes Mal geschafft. Ich meine, es ist ein schönes Spiel, ich mag das da ist halt so viel drin, ne? Da sind irgendwie so Münzen und Blitze und Herzen, man hat Sachen zum Anfassen, unglaublich viele Karten und irgendwie steckt da auch so Production Value drin, ne? Dass das halt nicht einfach so, keine Ahnung, hauchdünne DIN A4 Seiten sind oder so, da geht schon was. Ist ein spannendes Spiel, ist halt ein kooperatives Spiel, das ist auch ganz wichtig. Wobei ich habe in Cuxhaven, wo wir am Wochenende waren, in irgendeinem Spieleladen, haben wir gesehen, da gibt es anscheinend auch so ein kompetitives Spiel, wo du gegeneinander spielst. Und ob das.
Die Frage ist erstmal, hier in Cuxhaven gibt es einen Spieleladen?
Ja, der heißt Fleischhut.
Ach so, den meinst du. Ja, okay. Okay.
Ja, war auch nicht so krass, aber die hatten das. Wir haben eigentlich einen Puzzle gesucht, aber das war alles so ein bisschen, Anyway, und da gibt es halt dieses Spiel, und das kann man anscheinend auch gegeneinander spielen. Ob das gut ist oder schlecht ist, weiß ich nicht, weil ich damit mich nicht befasst habe. Aber dieses Kampf um Hogwarts war schon cool. So, ist ein bisschen Zeitfresser, aber schon sehr cool eigentlich.
Genau, und das ist dann vor allem spannend, wenn man dann einen Durchgang spielt und man einfach durch, ja, Pech beim Kartenziehen relativ schnell merkt, okay, Mist, das wuppen wir nicht, wir verrecken hier gleich alle. Und sich dann sagt, okay, Leute, noch einen Durchgang, nochmal versuchen, nochmal mehr Mühe geben und dann klappt das. Und das ist auch ein sehr belohnenswertes Gefühl. Und ja, ein Schuljahr haben wir noch vor uns, nochmal den fiesen Voldemort wegkloppen und seine ganzen Kumpanen. Und dann ist das, finde ich, so ein Spiel, was sich auch super eignet, um das sich quasi zu kaufen, zu spielen, bis man es irgendwann durch hat und dann entweder wegzustellen, um irgendwann mit anderen Leuten nochmal zu spielen oder tatsächlich auch super zum Verschenken, weil es, wie du schon gesagt hast, ein echt tolles Production Value hat mit wirklich kleinen, ja, mit so kleinen Metallmünzen teilweise bei und die Karten und so sehen alle schon auch hochwertig aus. Kann man auf jeden Fall machen.
Ich finde auch krass, das Spiel kostet nur 40 Euro. Also ich habe schon gedacht, dass es irgendwie...
Ja, was heißt nur? Ich finde, das ist für ein Brettspiel doch auch schon amtlich, oder nicht?
Ja, aber wenn du jetzt an sowas denkst wie Monopoly oder so, da hast du eigentlich nichts bei. Und ich sehe zum Beispiel Rick and Morty Monopoly geht für 50 Euro.
Aber auch nur wegen dem Franchise wieder.
Ja, natürlich. Aber ne,
also, weil das
Harry Potter ist ja das beste Franchise.
Ja, aber das ist das beste Beispiel eigentlich, diese 100 Adaptionen von Monopoly, die es gibt. Das Spiel ist immer das gleiche, nur die ja, Bilder, Logos, Figuren und Straßennamen sind dann mal anders. So, und ich kann das schon verstehen, wenn du jetzt ein mega, keine Ahnung, ja, Rick and Morty oder Game of Thrones oder Mario Kart Fan bist, dass du sagst, okay, wenn ich ein Monopoly zu Hause habe, dann von dem Franchise, was ich cool finde. Ja, aber das ist so das beste Beispiel davon, wie man da einfach so, ja, die Leute noch mit ein bisschen ausmelken kann.
Ja, und ausgemolken wird da viel, ey. Ich glaube, wir können aber ganz, ganz kurz sagen, wie dieses Kampf um Hogwarts, was das überhaupt ist. Und dann gehen wir, glaube ich, wieder in Richtung Pen and Paper. Grundlegend, es ist halt, wie Thor gemeint, so ein Deckbuilding-Spiel. Also man sammelt Karten, um sein Deck besser zu machen. Legt aber sein Deck wieder ab nach jedem Spiel. Man spielt 7 Spiele wegen ne, 7 Schuljahre und dann geht das Spiel 3 um. Man ist ein Team, also es ist ein kooperatives Spiel. Man spielt nicht gegeneinander, sondern miteinander. Und mit jedem Level, was man schafft, kriegt man halt neue Bösewichte. So am Anfang ist es dieser, wie heißt der, Quirrell?
Genau, Quirrell und Krabby und Goyle und der junge Draco Malfoy, glaube ich.
Genau, und später ist es dann hier Big V selber und keine Ahnung. So. Und die haben irgendwelche Fähigkeiten, die aktivieren. Dadurch kriegt man irgendwie Schaden oder muss Karten abwerfen. Und man hat eine Möglichkeit, an Währung zu kommen und kann sich dann aus so einem Pool immer wieder neue Karten kaufen, die halt zufällig dahin kommen. Und dadurch kriegt man halt ein stärkeres Deck. Und das Ziel ist eigentlich, dass man halt nicht stirbt, weil immer wenn jemand down geht, ist der zwar nicht raus aus dem Spiel, aber dann kommt so ein Marker auf das Brett, wo so Karten liegen und wenn die alle voll sind, hat man verloren. Und wir, da hast halt auch so viel RNG drin, ne? Wir haben jetzt zweimal das gleiche Spiel gespielt, also Jahr 6 letztes Mal und das erste Mal hatten wir einfach eine Kombination aus Bösewichten auf dem Brett liegen. Wir waren innerhalb von 5 Minuten mal dieses Spiel zu Ende. Dann haben wir das gleiche nochmal gespielt, nur nochmal neu gemischt und sind ohne Verluste da einfach durchmarschiert. So, das war auch irgendwie seltsam. Aber ist ein cooles Spiel, kann man voll machen und ist halt auch nicht so anstrengend, ne? Weil das ist alles ganz schön gemacht. Die Regeln sind sehr, sehr einfach. Man kann das so schön einpacken da mit diesen kleinen Fächern, wo jeder seine Spielfigur dann reinpackt. Und das ist ein super Spiel, das kann man dann abends mal eine Stunde zocken, packt es in die Kiste und holt es 2 Wochen später wieder raus und kann genau da weitermachen.
Ich glaube, genau das ist das, was ich in dem Spiel auch so cool fand. Also, dass du jetzt nicht ja, irgendein Spiel spielst, wenn man sich fragt, so hey, was machen wir so, dann holt man irgendwie ja Siedler, Carcassonne oder irgendwas in der Richtung raus, sondern du weißt so, hey, wir haben doch noch offen, dass wir das Hogwarts-Spiel weiterspielen sollen. So, ne? Also das endet ja gefühlt mit so einem kleinen Cliffhanger jedes Schuljahr, weil man sich fragt, okay, was für Bösewichte erwarten uns im nächsten Schuljahr, was für Effekte haben die und man selber wird ja auch stärker von Zeit zu Zeit, dass man eben sich andere Karten noch mit ins Deck mischen kann und die dann quasi von dem, ja, es gibt dann quasi so einen großen Kartenhaufen in der Mitte, wovon man sich halt eben Zaubersprüche kaufen kann. Und da werden dann auch immer stärkere dann so mit beigemischt und stärkere Gegenstände, die man dann benutzen kann oder eben stärkere Gefährten, die man sich auch erkaufen kann und ausspielen kann. Und ja, ich finde das Spiel ist, also hast du schon sehr gut geschafft zu erklären. Ich finde das immer sehr schwierig, das jetzt irgendwem so nahe zu bringen. Aber das ist auch das Coole, wenn man es einmal dann begriffen hat, was auch wirklich nicht schwer ist, wenn man dann Learning by Doing macht, dann ja, hat man es drin und dann geht das auch relativ schnell, dann auch wieder da reinzufinden, wenn man sagt, man spielt nach 2-3 Wochen das nächste Schuljahr.
Ja, es ist auch irgendwie so Harry Potter Kapitalismus-Game, weil wie im echten Leben hast du mehr Geld, hast du geileren Shit, machst du mehr Damage, ist das Spiel einfacher. Und eigentlich geht's ja in diesem Spiel nur darum, dass du die ganze Zeit Geld anhäufst, um dir den Elderstab zu kaufen und dann haust du einfach jedem auf die Fresse. So. Und das ist egal, ob du der 8-jährige Harry Potter oder der 11-jährige Harry Potter bist oder der 17-jährige Harry Potter. So, du sitzt auf deinem Portemonnaie und fauchst jeden an, der irgendwas von dir will, und dann kaufst du dir was Geiles und dann gibst aufs Maul. So. Und ja, aber wir gibt ja noch andere Sachen außer Brettspiele. Wir machen ja auch noch so andere richtig coole Dinge. Aber erstmal, glaube ich, müssen wir ein kleines Danke sagen. Ne?
Genau, nochmal ein kleiner Shoutout, ein bisschen nachträglich, einfach weil man jetzt mehr davon sehen kann. Wer sich mal auf unserer Website umgeguckt hat oder eben auch über Spotify unseren Podcast hört, der weiß ja, dass es zu jeder Folge ein extra Episodenbild gibt. Und genau, unsere ersten 20 Folgen hatten wir alle vorproduziert mit der tollen Vorarbeit durch eben unseren Podcast-Kollegen Tim, der auch schon mal zu Gast war, um hier über Sammelkartenspiele, all voran Magic, zu sprechen. Und der auch verantwortlich ist für unser Logo und damals dann noch mit den Fotos von unserem Kumpel Charles. Und ja, Tim hat sich die Mühe gemacht und sich für die nächsten mindestens 20 Folgen ein neues Episodenbild-Layout für uns zu entwerfen. Und das ist ganz, ganz fantastisch geworden, wenn ich das so sagen darf. Gibt's eben auch auf unserer Website, auch in groß zu sehen. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Deswegen ein kleiner Shoutout an Tim und danke. Das sieht richtig toll aus. Und ja, da stehen dann unsere Namen drauf, die aktuelle Folgennummer. Und auch wenn wir eben einen Gast haben, wie jetzt zuletzt Lukas oder auch eben das Interview, was wir mit Nils von Freely hatten, dann können wir das auch mal schön mit einbinden.
Ja, ganz vielen Dank, Tim. Total toll.
Das klang so, als hättest du es gerade abgelesen.
Nee, überhaupt nicht. Ich hab grad hier so einen Haken von meiner Uhr abgemacht, der versucht hat, mich umzubringen.
Oh.
Nee, also wirklich, ich bin dankbar. Ich freue mich. Das ist total schön. Ich könnte das nie, weil ich die künstlerischen Talente von so einer Robbe habe. Ne? Ich habe keine Hände, ich habe keine Füße und irgendwie schmiere ich mir Farbe über den Bauch und roll dann so darüber und behaupte, das ist gut. Aber mich versteht ja auch keiner, weil ich nur Robbengeräusche machen kann. Also das ist dann halt mein Beitrag so zur künstlerischen Entwicklung.
Okay, Flo, machen wir einen Deal. Folge 50 kommt das Episodenbild von dir.
Ja, den machen wir, ja. Ich mache das mit meinem Bauch.
Ich werde dich daran erinnern.
Ja, mir ist doch eh nichts peinlich. So. Aber am Ende bist du hier derjenige, der hier rumheult und sagt, oh nee, wir können das nicht hochladen, Flo, das geht nicht.
Das stimmt, da muss ich auch wirklich sagen, da bin ich immer so die letzte Instanz, ne? Nochmal irgendwie gucken, dass das alles auch so machbar ist. Schön.
Ja, machen wir Folge 50, ich schreibe mir das auf, finde ich gut.
Ja, wir haben die Hälfte ja schon fast geschafft, ne? Also wir sind jetzt bald bei 25 und wenn das so weitergeht.
Ich bin beeindruckt, wie gut du zählen kannst, das finde ich immer wieder toll.
Danke, danke. Ja, ich gebe mir auch immer sehr viel Mühe. Ich zähle auch jedes Mal mit meinen Händen quasi, bevor wir aufnehmen, einmal durch, wo wir gerade sind.
Du zählst mit deinen Händen, bis du bei 50 bist. Ja, ist auch spannend.
Ja.
Das solltest du mal vielleicht beim Arzt untersuchen lassen, weiß nicht.
Du Arsch, Alter, du bist los mit dir heute. Du genießt einfach gerade die Entfernung zwischen uns, ich merke das.
Ja, du kannst dich gerade nicht wehren, das ist schon ganz gut. Aber Pen and Paper, ne? Das war ja auch irgendwie dieses Ding, was wir ja auch irgendwie manchmal machen.
Genau, in letzter Zeit leider viel zu selten, da das doch jetzt sehr, ja, sehr beschäftigte Monate jetzt waren, gerade auch auf unseren beiden Seiten. Und das ja auch gerade zumindest für einen von uns, das auch immer viel Vorbereitung bedeutet, wenn man zumindest was Größeres spielen möchte. Genau, aber wir sind ja stetig am Plan und jetzt gerade ist es so, dass das nächste Experiment ansteht. Du willst mit mir, mit uns Delta Green spielen.
Ja, das stimmt. Mit dir, mit meiner Freundin Johanna und mit dem vollen Lukas Voll, also nur mit Lukas. Der ist nicht Hall, hoffe ich, vielleicht doch. richtig verkackter Wortwitz, sowas brauchen wir auch nicht rausschneiden, weil die Leute sollen ja nicht denken, ich bin wirklich witzig und dass das irgendwie künstlich erzeugt ist. Nein, ich bin eigentlich gar nicht witzig. Tor schneidet das nur so, wenn irgendwas mal witzig klingt. Nee, wir spielen Later Green, wir probieren das auch. Es war auch, wir probieren es aus, das war ja auch ganz witzig, weil ich glaube Ende Februar rum, März oder so, haben Torge und ich da schon mal drüber gesprochen. Auch, dass ich da irgendwie Bock drauf hätte und dachte, wir können daraus irgendwas bauen, wir können damit vielleicht irgendwas machen. Und dann ja, ging es irgendwie in Schleifen, wir haben andere Sachen gespielt, war auch cool. Und dann hatten wir dieses Community-Play mit Lukas und dann hat sich für mich festgestellt, so, oh, der ist irgendwie voll nett. Und dann war der jetzt ja auch zu Gast hier bei uns. Und ich habe ihm vor 2,5 Wochen einfach mal so irgendwie geschrieben, so, hey, by the way, ich habe ihm eine Sprachnachricht gemacht, als ich gerade auf dem Weg zum Hautarzt war und meinte so, ja, hey, wir überlegen hier irgendwie das und das zu machen und keine Ahnung, und vielleicht hast du ja irgendwie Bock oder so, ja, und gefühlt noch bevor meine Sprachnachricht abgeschickt war, ja, noch bevor Lukas hören konnte, was ich ihn fragen wollte, hat er zugesagt, ja. So. Meinte auch, mir egal, ich lasse alle stehen und liegen, scheiß auf meine eigene Gruppe, ich verrate hier alle. Nein, so schlimm war es nicht, aber der hatte Bock. So, und das hat mich dann natürlich auch mal motiviert zu sagen, okay, ja, nice, da geht was. Weil zuerst hatte ich ja gedacht, ich mache das mit dir alleine, so wie wir dieses auf dunklen Faden da gemacht haben, was ja auch cool ist. Aber Rollenspiel lebt halt davon, dass auch noch Leute sind, die irgendwie mitspielen können. Und klar können wir zu zweit auch eine coole Geschichte erzählen oder so, aber du hast ja einen ganz anderen Spielraum einfach, wenn da noch 2, 3 Leute mit dir am Tisch sitzen oder halt im Discord oder wo auch immer du das dann machen wirst.
Ja, absolut. Und genau, und ich bin ja sehr gespannt, was da auf uns zukommt, was da auf uns zurollt, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, wir haben ja schon auch von euch gehört, im Discord unter anderem, dass euch unsere auf dunklen Pfaden Session sehr gefallen hat, die erste Stunde, die wir euch zumindest davon schon zur Verfügung gestellt haben. Und dadurch ist das ganze Thema bei mir in der Prio auch, muss ich ehrlich sagen, weiter nach oben gerutscht. So, ich bin motivierter, das jetzt auch weiterzumachen und weiter fertigzustellen. Deswegen seht mir bitte nach, dass das eben ja nicht so schnell geht, weil da einfach auch wirklich viel Arbeit drin steckt. Aber genau, ich bin da drauf und dran, dass wir euch da bald den zweiten Teil von ja präsentieren können und dass eben diese Art von Content ja eben auch euch gefallen hat und dass das eben so eine Mischung ist von wegen, ja, bei Rollen mit den Besten bekommt ihr Content zu Pen and Paper, gerade auch eben noch immer natürlich mit Fokus auf EinsteigerInnen und eben auch mit der Möglichkeit, uns beim Spielen mal zuzuhören und gerade eben auch da, wenn vor allem ich als jemand, der sich auch immer noch als Einsteiger bezeichnet, immer mal wieder noch eine Frage reinwirft, dass man das eben auch mitbekommt. Und das ist eben unser Ziel, dass das so eine Art von Content ist, von der wir uns gut vorstellen können, dass wir ja euch das auch wirklich regelmäßig abliefern können. Und ja, da müssen wir auch an dieser Stelle einfach mal ganz kurz nochmal einwerfen, dass wir uns wirklich auch bei euch allen bedanken, die einschalten, weil wir sehen, dass die Hörerzahlen immer von Woche zu Woche, Monat zu Monat immer so ein bisschen nach oben gehen. Und das ist natürlich auch ein sehr schönes Gefühl für uns, dass wir wissen, dass wir uns da nicht im Kreis drehen, sondern dass sich da immer mehr Leute von anstecken lassen. Deswegen danke an alle, die einschalten.
Oh, das hast du so schön gesagt. Das hast du richtig, Dankeschön. Richtig schön gesagt.
Das habe ich viel lieber, sowas von dir zu hören, als die anderen Sticheleien gerade.
Ja, ich glaube, niemand hört gerne von wegen, hey, das ist komisch, dass du 50 Finger hast. Das ist
Ach ja.
Allein wie teuer Handschuhe werden, weißt du? Wie teuer werden Handschuhe? An welchen deiner 8 Ringfinger packst du deinen Ehering? I don't know. Siehst du, das ist mir alles schon wieder viel zu komplizierter Content.
Gott, oh Gott, Flo, Alter. Du machst auch wieder ein Ding draus.
Ja, das ist nur, weil wir über Fallout gesprochen haben und in Fallout, da bist du nicht limitiert auf die Anzahl deiner Gliedmaßen.
Kommen wir nochmal zurück zum Thema Delta Green. Flo, pitch mir das bitte nochmal.
Ja, ich pitche dir Delta Green. Das Ding ist, wenn man Leuten Delta Green pitcht, sind die meisten Leute einfach raus und sagen, ach du Scheiße, das tue ich mir nicht an. Aber es ist aber eine total tolle Sache. Ja. Hat alles angefangen irgendwie mit Call of Cthulhu back in the day. Leute dachten sich so, oh, voll gut. Call of Cthulhu macht mir mega Spaß, aber ich habe eigentlich gar nicht mehr so Bock auf dieses 1920s-Setting. Machen wir doch mal was anderes da draus. Und dann kam irgendwann hier Arc Dream Publishing und hat Delta Green rausgehauen, was ein bisschen ist wie Call of Cthulhu. Die Regeln, es spielt sich auch sehr, sehr, sehr ähnlich. Also bevor wir sagen, was das Spiel ist, sag ich einfach mal, wie es funktioniert. Es ist wieder ein D100-System. Du verteilst deine Punkte auf deinem Charakterbogen, du würfelst drunter, du hast einen Erfolg. Du würfelst drüber, du hast einen Misserfolg. Anders als Call of Cthulhu hast du aber nicht so Sachen wie Glück oder die Möglichkeit, einen Wurf zu pushen, also nochmal zu machen. Und da merkst du vielleicht direkt, wo es hingeht, so, das ist ein bisschen fieser, das Spiel. Ja, das ist konsequenzlastiger. Also Glück gibt es schon, man kann 50-50-Würfel machen, aber es ist nicht wie bei Call of Cthulhu, wo du Punkte ausgibst, um deine Würfe zu retten. Und Cthulhu ist da jetzt auch nicht so mega im Schwerpunkt, also den gibt es. Ist so, der ist auch irgendwie am Start bei Delta Green. Und genau, Delta Green orientiert sich an diesem Lovecraftschen Horror und geht dann so ein bisschen noch andere Richtungen. Also auch zum Teil so übernatürlicher, Supernatural Horror oder kann auch ein bisschen mehr in Action gehen, aber eigentlich ist es kein Action-Spiel. So, und die Base-Storyline dahinter ist halt, dass irgendwann, ich glaube, nach dem Zweiten Weltkrieg hier in Innsmouth, was man ja aus diesen Geschichten von Lovecraft kennt, ne, wo diese Deep Ones rumlaufen, die Tiefen, also diese Halb-Mensch, Halb-Fisch-Dudes. Fand die US-Regierung nicht so geil und dachte sich, wir gehen da jetzt mal richtig taktil und subtil vor und klären das und haben halt ein paar hundert Leute mit Schnellfeuerwaffen dahin geschickt, die einfach alles kaputt geschossen haben. Haben dann gemerkt, oh Kacke, irgendwie ist hier noch irgendwas, was nicht so cool ist und das ist irgendwie gar nicht so menschlich, aber lass das mal nicht an die Presse treten. Und dann wurde Delta Green geboren und dann war es halt so eine Agency von dem Vereinigten Staaten, die aufgepasst hat, dass halt keine Fischdudes aus dem Meer kommen und dann, I don't know, irgendwie deinen Hund entführen. Also nee, eher böse Welt beendende Plots durchführen. Ist alles so ein bisschen wie bei Man in Black. Ja? Du hast diese, da wer Man in Black gesehen hat, kann sich da schon so ein bisschen vorstellen. Du hast halt so diese geheime Regierungsorganisation, die sich halt um solche Dinge kümmert. Naja, wenn du rufst die Feuerwehr, wenn dein Haus brennt und rufst halt, entweder weil du Hilfe brauchst oder verprügelt werden willst, die Polizei. Und halt bei anderen Sachen, die irgendwie übernatürlich sind und wo du nicht weißt, was du machen sollst, rufst du Delta Green. Tust du aber tatsächlich nicht, weil du weißt nicht, dass es Delta Green gibt. Und genau, bei Delta Green spielst du halt Leute. Also Basic Setting ist in Amerika, kann man aber auch überall spielen. Und du baust dir eine Figur, das sind ganz oft FBI oder CIA-Agenten oder ich weiß es nicht, Soldatinnen, irgendwie US Marines, Anthropologen, kann es Tierarzt sein. Vom Ding her ist das alles echt sehr offen. Die halt irgendwie in Kontakt gekommen sind mit übernatürlichen Sachen oder die halt von diesem Delta Green Programm, was halt super, super geheim unterwegs ist und niemand außer dem Präsidenten und zwei, drei Leuten um den herum wissen, dass es die gibt, halt da reingeholt wurde, rekrutiert wurde und dann wirst du halt auf diese Sachen losgelassen und musst das halt klären, ne? So, und da ist auch gleich ein ganz, ganz großer Unterschied zu so den Man in Black Film zum Beispiel, wo du jetzt den coolen Will Smith hast mit seinen geilen Tools und dem ganzen Waffenshit und alle sind so hinter ihm und haben seinen Rücken und helfen ihm und so, ne? Das hast du halt gar nicht bei Delta Green, weil du hast diese Organisation, die sagt so, hey, du musst das hier tun, sonst wird die Welt untergehen oder die Stadt geht kaputt oder was ganz, ganz Schlimmes wird passieren. Wir geben dir am Anfang so ein ganz kleines bisschen Basic Tools, so, du hast hier einen gefakten Personalausweis vielleicht oder eine FBI-Karte und weiß ich nicht, hier hast du nochmal $5,000 oder so, ne? Aber wir helfen dir sonst überhaupt nicht. So, kümmere dich selber um Ausrüstung, klär das, wenn du nicht weiter weißt, finde es halt raus, frag uns nicht, aber sorg dafür, dass das niemand mitbekommt, so. Und wenn alles ganz, ganz schlimm läuft, dann ruf diese Nummer an, aber ich glaube, wir können dir trotzdem nicht helfen. Mach halt einfach keinen Kack. Ne? Und wenn du dabei drauf gehst, schicken wir halt andere Leute, die es hoffentlich besser können als du, bis irgendwann jemand kommt, der es hinkriegt.
Das klingt sehr motivierend, da mitzumachen.
Es ist super motivierend. Es ist aber, das Spielsystem ist, das Spiel macht wirklich, wirklich Spaß, weil die Regeln extrem gut sind. Es ist ein richtig schönes Regelwerk, weil anders als bei Call of Cthulhu bist du nicht nur auf deine Figur beschränkt, sondern auch auf dieses persönliche Umfeld deiner Figur, ja. Weil, also jetzt ähnlich, ne, wie direkt der Vergleich zu Call of Cthulhu, weil damit kann man was anfangen und es ist sehr naheliegend. Hast du Attribute, ne, die, wo du Punkte verteilst, so deine Stärke, ja. dein Charisma, deine Intelligenz und dann hast du deine Fertigkeiten, ich weiß es auch nicht, mit Pistolen umgehen, laufen, Fahrrad fahren, eher Autofahren. Natürlich hast du die Stabilität oder die Sanity, wenn man es lieber auf Englisch mag, ne, wie gut bist du im Kopf noch unterwegs, bist du schon wahnsinnig oder nicht? Das hast du auch da. Und da fangen die Unterschiede halt an. weil das Spiel sagt so, hey, das ist echt kacke, was hier passiert. Ne? Das ist auch ehrlich mit dir so. Ne? Das ist auch ganz spannend, wenn du das Regelbuch für SpielerInnen anguckst, dann steht da so, willkommen in der Apokalypse. Und wenn du das Regelbuch für SpielleiterInnen anguckst, dann steht da auf der ersten Seite ganz groß mit, sie wurden gerade zur Apokalypse befördert, viel Spaß. So. Und es ist da auch nicht subtil. Ne? Du wirfst da teilweise echt viel auf die SpielerInnen und die müssen halt damit umgehen können. Genau, ist natürlich die Frage, also warum spielt man das, warum macht das Spaß? Da kommen wir gleich zu. Aber natürlich genauso wichtig, warum spielen die Figuren, die du hast, dieses Spiel? Oder warum machen die dann noch weiter? Und da verteilst du am Anfang des Spiels, komm, jetzt gehen wir direkt in die Charakterstellung, weil die ist ja auch noch vor dir, da können wir gleich noch drüber schnacken, was du da für Ideen vielleicht hast.
Sehr gut.
Du verteilst Bindungen oder Bonds, weil jeder Mensch, ich hoffe jeder Mensch, das würde mich traurig machen, wenn es nicht so ist, oder wenigstens die meisten Menschen, haben irgendwie Leute, die sie mögen, ja, oder Verbindung zu irgendwas. Vielleicht ist es deine coole Forengruppe, die sich über Dichtringe bei Staubsaugern unterhält, wo du richtig aktiv bist, ne? Du bist ein anerkanntes Community-Mitglied, so. Und wenn du in einer schlechten Situation bist und dich fragst, hey, warum mache ich das noch? Dann denkst du dir so, oh, wegen Staubi 89, wegen dem ziehe ich das hier durch. Und jetzt natürlich ein total dummes Beispiel, aber so funktioniert.
Das ist ein super Beispiel. Ja, ich liebe das, dankeschön.
Pass auf, ich hab mal
Deltagon gespielt.
Ich habe Deltagon gespielt und meine Figur war ein Postagent aus den Vereinigten Staaten. Das ist ja auch kein Scheiß. Die haben den Secret Service, fand ich total spannend, mit Special Agents und all diesen Dingen. Und mein Typ hat für die Post solche Sachen gemacht. Und der hatte auf seinem Bogen eines seiner stärksten Bonds war nicht seine Frau, sondern so eine Online-Gruppe, wo man sich über Briefmarken unterhält. Und
sowieso beste Voraussetzung dafür, ein Briefmarkensammler zu sein, einfach selber Postbote beruflich auszuüben.
Ja, ihr wisst bei der FBI der Post, aber auf jeden Fall genau. Und was sind jetzt diese Bonds? Bonds sind ja Dinge, die da wichtig sind. Das sind Menschen, Gruppen oder könnte auch ein Haustier sein. Und du kennst das doch aus Call of Cthulhu, du kriegst, du verlierst Stabilität, ne? Weil irgendwas Gruseliges ist passiert.
Richtig, ja.
Ja, manchmal ist das ja ganz schön kacke, weil das ist jetzt nicht gut für dich, dass du jetzt verrückt wirst, weil du musst das Spiel ja weiterspielen.
Stimmt.
Und dann kannst du sagen, hey, nee, ich versuche das jetzt auf eine meiner Bindungen zu projizieren und sagst zum Beispiel, ich mache den Scheiß hier für meinen Hund Pepe, ja. So, weil ich will nicht, dass die Welt untergeht, ich will nicht, dass meinem Hund was Schlechtes passiert, sondern das ist super gruselig und ich fühle mich gar nicht gut dabei. Und dann kannst du halt würfeln und du verschlechterst die Beziehung zu deinem Bündnis, aber du verminderst den Schaden, den deine Stabilität bekommt und wirst dadurch im guten Fall weniger verrückt und kannst vielleicht doch noch diese Mission schaffen, ja. Und dann hast du halt meistens dieses zweischneidige Schwert. Auf der einen Seite hast du Pepe, ne, benutzt, damit er, damit es weitergeht, ne, und du hast dich selber damit gefestigt, kommst aber dann irgendwie nach Hause und bist so ein bisschen ausgebrannter und vielleicht leidet deine Beziehung mit deinem geliebten Haustier dann, weil dein Haustier weiß nicht, so, du warst gerade unterwegs und hast krassen Scheiß gemacht, damit die Stadt nicht brennt oder so. Aber dein Haustier weiß halt nur so, ey, du warst irgendwie 3 Tage weg und das ist richtig kacke, so, und ich habe jetzt hier überall in die Wohnung gemacht und warum? Warum tust du das so? Und das ist so ein, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mal ganz spannend gelesen, Deltagon ist ein Spiel, da geht es ums Verlieren. So, es geht darum, dass du immer die Möglichkeit hast, ich sag mal, das Spiel zu verlieren, weil vielleicht geht die Welt unter oder deine Figur stirbt.
Ja.
Und du hast sehr viel, was du verlieren kannst, weil es Menschen sind, die dir wichtig sind, weil es Gegenstände sind, die dir wichtig sind oder Bindungspersonen, ja. Und das Spiel ist nicht so trist, so, das klingt jetzt sehr trist, weil dadurch kommt die Spannung, es ist schwer, aber du hast auch irgendwie coole Erfolgserlebnisse, ja. Es ist nicht Dark Souls Bullshit Level schwer mit, du machst eine Tür auf oder irgendein Typ kloppt dich da einfach durch die Gegend und nicht so cool, habe ich nicht kommen sehen, so. Aber du merkst bei dem Spiel relativ schnell, es hat Konsequenzen und dadurch steigert man sich auch nochmal so ein bisschen mehr halt rein. Und du willst die richtigen Entscheidungen treffen und irgendwie befriedigt das halt auch, nochmal so richtig zu merken, das hat gerade irgendwie eine Konsequenz gebracht. Und man kann echt große Waffen haben, rumballern, Auto fahren, ist auch cool. So. Und man kann so ein Undercover-Geheimagenten spielen mit einem Wegwerf-Prepaid-Handy und keine Ahnung. Also das ist ein sehr, sehr cooles System. Das war erstmal ein ganz kurzer Pitch, der immer dafür sorgt, dass Leute keinen Bock mehr auf Delta Green haben.
Ich weiß gar nicht, wieso. Also weil ich finde, das klingt, also wenn man halt dieses ähnliche System hat wie bei Cthulhu, so, wo man ja aber manchmal, also das kann natürlich dazu beitragen, dass das Rollenspiel cool wird. Manch einer fühlt sich dadurch vielleicht aber auch so ein bisschen eingeschränkt, wenn du eben einen Investigator oder eine Investigatorin spielst, die jetzt ja relativ normal ist, in Anführungsstrichen. Und wenn du dann mehr Bock auf Action hast, ist es schlecht, wenn du irgendwie einen Antiquitätenhändler spielst oder sowas. Und das ist ja was, was so ich so ein bisschen raushöre, Delta Green so ein bisschen einem entgegenkommt, dass man da eben ja so ein bisschen krasser unterwegs sein kann, was manche Sachen angeht. Zum Beispiel jetzt irgendwie das Hantieren mit Waffen oder sowas, keine Ahnung. Oh, das ist jetzt nur eine Annahme.
Nee, das ist theoretisch, also es ist nicht wie Pulp Cthulhu, also du bist nicht, du bist super sterblich in Delta Green. Das ist einfach so. Das kann sehr schnell alles nach hinten losgehen, aber potenziell kannst du natürlich auch richtig, richtig reinhauen, weil du kannst auch krasses Equipment haben und so, ne, was es halt nicht in den 1920ern gibt. Auch wenn man auf die Website und so von dem Stuff geht, ich glaube, wir packen das ja eh nochmal unten dann in dem Podcast rein. Das fängt ja auch schon so schön an mit Täuschung ist ein Recht, Wahrheit ist ein Privileg und Unschuld ist ein Luxus. So. Und das ist das erste Statement, was dir dieses Spiel so ins Gesicht wirft. So, ja, hier, also. Und genau, es ist so wie ja, Call of Cthulhu auf irgendwie einem höheren Level, weil wenn du jetzt einem Regierungsagenten spielst, dann das ist ja auch das Ding. Du bist vielleicht jetzt beim BND und mega der krasse Agent, ne? Und kommst dann zu Delta Green, dann machst du immer noch deine normale Arbeit für den BND, aber der BND darf nichts von dem ganzen Scheiß wissen, was du mit Delta Green halt machst, ja. Und dann kommst du halt in Situationen, wo du, keine Ahnung, vielleicht Leute überwachen musst für deinen richtigen Job und dann kriegst du diese SMS auf dein Wegwerfhandy, wo drauf steht so ein Ticket für eine Nacht in der Oper, was im Regelfall so Codesprache ist für Delta Green mit heute Abend geht irgendwas. Und dann erklär mal deinem Arbeitgeber so, hey, ich kann heute nicht. So.
Bro, ich muss los.
Ich bin mal auf unbestimmte Zeit weg, so. Aber wäre gut, wenn ihr trotzdem mein Geld bezahlt und mich nicht feuert. So. Das wäre eigentlich ganz nett.
Ah ja, sehr schön. Ich habe Bock. Also bin sehr gespannt.
Ja, und ich glaube, wir können da eine coole Geschichte erzählen, vielleicht auch was Cooles daraus basteln. Ja, und es ist halt vielschichtig, ne? Klar, es gibt Monster-Stories, es gibt übernatürlichen Stuff, es gibt sowas wie Stranger Things und dann auch Sachen, die sind einfach so. Ich meine, ich habe ja heute dieses Padlet geschickt, ne, für die Leute draußen, die das nicht kennen. Das ist wie so ein Korkbrett online, wo man Bilder und Texte und Notizen raufkleben kann und die verbindet man mit einem roten Faden und so an die Leute,
und
die
GIFs
mit uns.
Und YouTube-Links.
Und YouTube-Links. Und das zeigt ja schon mal, in welche Richtung dieses Spiel jetzt gehen wird, ne? Weil. Ja, man muss halt einen Fall klären und es wird schlimm, es wird richtig deep, es wird vielleicht auch ein bisschen unangenehm tief von wie gruselig Sachen sein könnten und dass man vielleicht auch ein bisschen an der ganzen Realität zweifelt, aber dafür seid ihr dann ja gekommen, ne? Und jetzt so ganz spontan, ohne irgendwelche Vorbereitung, so hast du irgendwelche Charakterideen, die nicht Randy Flynn sind oder dein Zauberer-Dude?
Oh, tatsächlich bin ich noch gar nicht so weit. Ne? Also ich habe mir jetzt auch noch nicht richtig den Charakterbogen anschauen können und auch nicht die Anleitung zum Charakter bauen. Deswegen ja, bin ich da tatsächlich, stehe ich jetzt mit leeren Händen hier. Also ich habe jetzt gedacht, dass ich mir vielleicht irgendwie ja einen relativ normalen Job raussuchen sollte, müsste, würde. Und dann mir wahrscheinlich irgendwie was ausdenken muss, warum ich in Kontakt mit Delta Green gekommen bin.
Ja gut, das können wir dann ja auch zusammen besprechen. Also ich weiß, einer von unseren Leuten, ich glaube, der Charakter ist noch nicht ganz fertig, aber der hat einen BKA-Dude mit Militärerfahrung, der mittlerweile als Ausbilder in Eckernförde arbeitet und halt auch so Ausbildungsmessen geht und junge Leute anschnackt und meint, ey, hast du nicht Bock, bei der Polizei zu arbeiten oder so. Aber dem halt persönlich ganz viel die Action fehlten, der deswegen halt noch bei DG unterwegs ist, natürlich auch immer seiner Familie sagen kann, so, hey, ich bin jetzt auf Ausbildungsmesse da und da und dann ist halt mal eine Woche weg. Und das fand ich
smart. Ja.
Das ist halt ein sehr, sehr cooles Ding, weil da hast du ja auch wieder diese Charaktertiefe, die du da reinbringen kannst oder eine Logik und Optionen, Möglichkeiten, die das mitbringt, weil wenn du jetzt einen, keine Ahnung, Hausmeister spielst, ne? Was ja auch cool sein kann, im Vergleich zu ja, einem Kommissar an der Wache oder so, ne? Der hat halt diese Uniform, der hat halt diese dieses Abzeichen, der kommt an irgendwelchen Türen vorbei, wo du eigentlich nicht vorbeikommen solltest. Leute vertrauen dir und wenn sie dir vertrauen, ist es einfacher, sie zu belügen und du wirst in Delta Green wirklich, wirklich viel lügen müssen. ja, es ist halt so ein cooler Agenten-Spionage-Krimi-Film mit Weird Shit is Happening.
Ja, sehr geil. Also ich glaube, mit der Charakterherstellung können wir uns nochmal außerhalb des Podcasts kurz schließen.
Ja, das geht fix.
Und dann genau, und dann wird das sicherlich auch für euch im Podcast später irgendwann zu einem anderen Zeitpunkt nochmal aufgelöst, was wir denn da und so hergestellt haben für Charaktere. Und natürlich soll dann auch irgendwann der Zeitpunkt kommen, an dem ihr uns dann auch bei dem Actual Place dazu zuhören könnt. Ja, ohne Datum natürlich jetzt gerade noch, weil wir eben auch noch gar keine, bevorstehenden Sessions so geplant haben aktiv und das ja auch wieder nochmal eine kleine Nachbearbeitung bedarf. Aber das sind auf jeden Fall Sachen, die wir für dieses Jahr noch vorhaben.
Ja, ich glaube, da geht was. Und jetzt, wo wir gerade noch über Charakterbau gesprochen haben, habe ich nochmal eine ganz fixe Frage. Ja, nicht nur an dich, sondern vielleicht auch an die Menschen, die das hier hören sollten und die vielleicht auch schon mal ein bisschen Pen and Paper gespielt haben. Ja. Es gibt ja grundsätzlich drei Arten, Figuren zu bauen. Also es gibt mehr, aber es sind die drei großen, die meisten machen. Ja. Du hast dieses Würfelsystem, was wir zum Beispiel, glaube ich, auch bei Pathfinder gemacht haben. Ne? Würfelstats, ich glaube 4d6, den schlechtesten nimmst du weg.
Genau.
Dann gibt es Point Buy, was hier zum Beispiel bei Delta Green wäre. Du hast 72 Punkte auf 6 Attribute, verteile die, wie du willst. Und dann gibt es wie bei Monster of the Week Statblocks. Also du hast schon vorgefertigte Stats und darfst dir einen von diesen 5 Reihen aussuchen und das ist dann deine Figur, ja. Es würde mich mal interessieren, A, was magst du am liebsten und B, die Meinung von den Menschen da draußen ist mir natürlich viel wichtiger als deine Meinung.
Du kommst mit deinen Seitenstichen hier heute, mit deinen
Ihr nee, braucht nur, weil die so viel weniger Finger haben als du.
Ich komm dich holen, echt, ich komm dich holen.
Ich mach das doch nur, weil du so weit weg bist und ich will, dass du schneller herkommst.
Ich beeile mich. Also ich muss sagen, dass ich tatsächlich die Sache mit den Statblocks, die war für mich halt auch neu, als ich dann natürlich das erste Mal Monster of the Week gespielt habe. Das fand ich schon erstmal cool, weil es eben so simpel war. Ne? Also es geht halt wirklich schnell. Du weißt, okay, ich kann mich jetzt hier im Prinzip nur zwischen, ich habe 4, 5 Optionen. Und je nachdem, wie ich meinen Charakter halt spielen will, entscheide ich mich eben für einen dieser Statblöcke. So, also will ich mehr quasi austeilen können oder will ich mehr Magiekram machen und baue dann das dementsprechend auf. Das finde ich auf jeden Fall nice, wenn es eben auch zu dem System passt. Also gerade eben bei Monster of the Week, wenn es mal eben schnell gehen soll, finde ich das super. Ich mag das aber auch, wenn man sich auch intensiver mit seinem Charakter auseinandersetzen kann. Und sich das da anders zurechtwürfeln kann. Also ich erinnere mich auch daran, dass mir die Charakterstellung bei Cyberpunk Red unfassbar viel Spaß gemacht hat. Das fand ich cool, weil das da eben ja auch so ein System war, da sind dann irgendwie ja 6 Sachen vorgegeben und dann würfelst du und das, die Zahl, die du halt gewürfelt hast, das übernimmst du dann für dich. Ich glaube, das war tatsächlich eine der spaßigsten Charaktererstellungen, finde ich.
Ja, sehr cool.
Vor allem, wenn man dann auch mal ein Auge so zudrücken kann und sagt, okay, ich habe jetzt hier die Option, keine Ahnung, wenn es dann irgendwie um die Optik geht, dass du irgendwie, ja, Maßanzug hast, Straßenkleidung oder halt irgendwie Jogginghose und dann hast du die ganze Zeit beim Charakterherstellen schon den im Hinterkopf, dass der zum Beispiel jetzt, ja, edle Kleidung trägt, würfelst aber so, dass er dann eine Jogginghose anhat, dass man sich dann vielleicht nochmal so ein Auge zudrückt und sagt so, okay, nee, komm, ich mach das jetzt doch so, wie ich das haben wollte, weil am Ende geht es eben auch darum, dass man halt Spaß haben will und das ist blöd, wenn man sich dann durch so ein, in dem Fall Würfelpech, vielleicht manchmal dann den Charakter verbaut. Auf der anderen Seite kann das natürlich auch super viel Spaß machen, wenn man sich vielleicht alle gleichzeitig den Charakter erstellen, jeder ohne irgendwie eine Vorstellung reingeht und am Ende guckt, was bei rauskommt. So, das ist, glaube ich, tatsächlich die Sache, die ich am coolsten fand.
Okay, ja, fühle ich. Ja, also ich glaube, ich persönlich mag das Würfeln auch am liebsten. Point Buy immer so ein bisschen gefährlich, weil ja, du kannst eine Figur bauen, die du sehen willst, aber irgendwie kann dich auch der innere Min-Maxer holen. Dann manchmal erwischt es ja auch den Besten oder die Beste. Ja, aber sehr cool. Dann haben wir das jetzt ja auch besprochen. Wir haben ein bisschen über Delta Green geschnackt, worauf ich mega Bock habe. Und ich glaube, wir werden auch nochmal über Delta Green sprechen müssen, sobald wir es gespielt haben.
Ja, definitiv.
Was ja sehr bald ist.
Da werdet ihr auf jeden Fall genau unsere Ersteindrücke hören. Genau, kurzer Transparenz-Check. Ich bin nächste Woche im Urlaub, deshalb an dieser Stelle schon einmal gesagt, nächste Woche einmal kein Rollen mit den Besten, aber danach geht's natürlich im gewohnten Rhythmus weiter. Genau, also kleine Mini-Late-Summer-Break.
Ja, der feine Herr nach Italien fliegt.
Ja, du, ey, wenn das Wetter den ganzen Sommer hier so kacke war, dann muss man sich die Sonne und das Vitamin D nochmal irgendwo im Ausland besorgen. Ist nun mal so.
Ja, das stimmt schon.
Anyways, Flo, wir sind wieder fast am Ende der Folge. Hast du eine Pen-and-Paper-Legende für uns und für die HörerInnen da draußen?
Ja, habe ich. Die ist richtig dumm, ne? Das ist richtig geil.
Als wenn die ganzen anderen Legenden bisher nicht dumm waren.
Nee, die ist richtig toll, ja. Die ist richtig alt. 96 oder so.
Okay, das ist amtlich.
Ja, und ich sag vorher schon mal, was die für Wellen geschlagen hat. Ja, du hast von dieser, ich weiß es nicht. Also die war in vielen Stories, sie spielt in D&D, waren vielen Stories, die zu Dungeons and Dragons geschrieben wurden. Mal in so einem Comic gab es da so einzelne Verweise drauf. Später auch in anderen Computerspielen wie Planescape Torment gab es einen Charakter, der sich auf diese Sache bezogen hat. Und es gab am Ende auch noch eine Kurzgeschichte nur über dieses Ding. Und dann gab es auch noch in einem anderen Videospiel auf einmal ein Item, das so hieß wie diese Story, die gleich kommt. Und dann gab es auch noch ein Kurzabenteuer, das man spielen kann, wo es nur darum ging. Und es wurde am 1. April irgendwann mal, ich weiß nicht in welchem Jahr, veröffentlicht. Also, da geht was.
Ja, dann schieß los.
Ja, wir reden heute über den Kopf von Vecna. Ja. Vecna ist ein Lich, also so ein untotes, ich will jetzt nicht sagen Lebewesen, so ein cooles, untotes Unlebewesen. Halt ein Lich, krasser Zauberer, mega mächtig, Barbar, man kennt es, ne? Ein typisches Endboss-Material für Dungeons and Dragons. Und es gibt zwei berühmte Items von Vecna, die man damals haben konnte, oder wenn man an Vecna denkt. Das waren die Hand und das Auge von Vecna. Ja? Und die Idee war halt so, du besiegst Vecna, hast seine Hand, oder hier, ich weiß gar nicht mehr das Geschlecht hinter Vecna, aber es ist mir auch eigentlich relativ egal. Ist es das Vecna, ja? Du hast halt ihre Hand und hast deine Hand abgeschlagen, sie rangehalten, dann ist das so miteinander verwachsen, ja? Und dann hast du krasse Stats bekommen und konntest krass zaubern, wie halt Vecna, was halt richtig geil war. Und du konntest dem halt auch ein Auge rausschneiden und dir einsetzen, hast halt einen krassen Durchblick gehabt mit Dunkelsicht und noch mehr Zaubern und war super intelligent halt, wie Vecna. Richtig, richtig krass, ne? Und SpielerInnen wollten das, weil das ist halt Loot, ne? Das ist aber richtig, richtig guter Loot, das ist so Endgame, krasse Loot. Und irgendwann.
Okay.
Ja. Irgendwann, pass auf. Ja. Da hat ein Spielleiter, eine Kampagne gespielt mit zwei gleichzeitigen Gruppen, aber nicht zur gleichen Zeit, aber zwei Gruppen, die in der gleichen persistenten Spielwelt spielen.
Verstehe.
Und die gleiche Story verfolgen. Die Gruppen waren aber gegeneinander, es waren keine Freunde voneinander. Ja? Und die erste Gruppe war in einem Dungeon und die haben irgendwas umgebracht. Heißt irgendwas, es war unwichtig. Es war super unwichtig. Und haben dieser Person dann den Kopf abgehackt. Und ist auf so ein Podest gepackt mit so richtig schlechten Fallen drumherum und ist alles so ein bisschen versteckt und so. Und dann das Gerücht gestreut in dieser Welt, dass es der Kopf von Vecna ist.
Mhm.
Ja, ich glaube, man merkt schon, worauf das jetzt hinausgeht. Die zweite Gruppe, die davon nichts wusste, hört dann halt so auf ihrem Quest in irgendwelchen Städten so, oh, in dieser Höhle da ist der krasse Kopf von Vecna, unglaublich. Und die so, oh, geil, ne? Fett looten, wir müssen dahin. Und was passiert? Also sie gehen dahin, kommen durch die Fallen durch, die halt bewusst shitty aufgestellt sind. Auch ein bisschen so als Warnzeichen für die SpielerInnen, aber ne, die nur Loot in den Augen ignorieren jegliches Zeichen von Gefahr und finden ihn, ja, den Kopf von Vecna.
Ich habe das Gefühl, ich weiß, wo es hingeht.
Dann ging ein Streit los von wegen, wer schlägt jetzt wem den Kopf ab, damit er diesen Kopf haben darf. Ja? dann ging es auch, glaube ich, einer der Zauberer-User, ich glaube Magier, ja, dem wurde dann der Schädel abgeschlagen, die haben den Kopf angehalten, ist nicht verwachsen, dann wurde, hieß es ja, okay, war wahrscheinlich zu langsam. Ne? Das ist aber ein geiles Item, wir wollen das haben. Also hackt der Nächste dem anderen den Schädel ab, hält es ran, klappt nicht und dann halt nochmal. Und aus einer 4-Personen-Party ist es halt einfach, ja, richtig dumm. Das ist 2-mal passiert, glaube ich. Und
Shit.
Ja, richtig, richtig schlimm, ey. Richtig, richtig schlimm. Und am Ende ist es dann verstanden gewesen, dass der Kopf von Wegner einfach nur fake ist.
Als nur noch einer über war, der sich dann nicht mehr selber den Kopf abschlagen konnte.
Ja, es war richtig, richtig schlimm, ey.
Aber was, also kommt da noch was? Weil sonst würde ich sagen, das ist eine geile Story eigentlich.
Ja, das war's. Das ist tatsächlich, das ist das Ding, es hat ja keine Pointe, ne? Party geht rein, findet den Kopf, 2 Spieler bringen sich gegenseitig um, merken, oh scheiße.
Großartig. Also alleine auch schon, also ich habe das noch nie gehört, das eröffnet für mich gerade wieder so ein neues Portal quasi, dass ein Spielleiter quasi das gleiche Spiel spielt, im selben Universum, im selben Land mit 2 unterschiedlichen Gruppen. Also so ein bisschen Marvel Cinematic Universe Style. So, das finde ich ja total scharf. Vor allem, wenn, ich weiß nicht, ob die beiden Gruppen das voneinander gewusst haben oder nicht. Ist eigentlich auch egal, aber das macht diese Geschichte einfach sehr schön, finde ich. Also es ist eine tolle Pen-and-Paper-Legende.
Hier, wir können ja auch vielleicht nächste Session oder übernächste Mal über so West Marches Gameplay reden, wo man sowas ganz viel machen kann mit persistenten Gruppen und in der persistenten Welt mit verschiedenen Gruppen an SpielerInnen. Aber bis dahin, glaube ich, war es das dann für heute. Deswegen, ne, habt euch lieb, Torge. Heute war viel Hate, aber
aber auch für Liebe, das weiß ich ja auch.
Ja, schön. Aber guck mal, ich meine, wenn du auf deine Hand guckst, dann ich habe dich heute weniger gedisst, als du Finger hast, das ist schon mal gut. Und
wow.
Nein, hab dich gern, alles schön. Und Hände waschen, Maske tragen, all die Dinge. Leute, geht wählen, ne? Ohne Spaß, wer nicht wählen geht, darf diesen Podcast nicht mehr hören. Das ist voll uncool, nicht wählen zu gehen.
Tut es.
Wählen mit den Besten.
Ganz wichtig. Wählen mit den Besten, genommen, auch wenn wir hier bisher uns wenig politisch geäußert haben, zumindest was so die Innenpolitik angeht. Es geht ja auch um Haltung. Und die, finde ich, ist ja schon nicht unwichtig bei uns auch. Ich hoffe, dass das zumindest einigermaßen durchklingt in der einen oder anderen Folge. Genau, also wählen gehen ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und wenn man sein Kreuzchen nicht bei der AfD lässt, ist es umso besser. Ja, und damit war es das auf jeden Fall für diese Folge, diese Woche. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder, wie gesagt, eine Woche Pause legen wir ein und dann freuen wir uns, wenn ihr wieder einschaltet und auch mal bei uns gerne im Discord Hallo sagt. Da kann sich jederzeit auch zu Pen and Paper Stuff ausgetauscht werden.
Bis dann.
Nice. Ciao.
Jetzt darf ich nicht den falschen Knopf drücken.